weißt ja.
Radio Dreieckland am 24. September 2025. Heute blicken wir zurück und auch voraus auf verschiedene Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen. Meistens geht es auch um Protest und Widerstand. Eigentlich immer, wenn ich so recht drüber nachdenke. Widerstand gegen Abschiebungen, Bleiberecht jenseits des Nationalstaats, eine Buchvorstellung zum Thema Sanctuary Cities in den USA, wichtiger denn je unter Donald Trump, findet bereits heute Abend um 19.30 Uhr im Jus Fritz Café statt. Und weil es dementsprechend eilt, hört ihr diese Buchvorstellung als allererstes. Dann könnt ihr auch direkt noch losdüsen ins Jus Fritz. Ab Freitag, den 26. ein profeministischer Kongress in Berlin, verweigert die Männerkumpanei, fordert unsere Interviewpartnerin. Ein Rückblick ebenfalls aus feministischer, queer-feministischer und auch antifaschistischer Perspektive auf den Protest des What-the-Fuck-Bündnisses gegen den sogenannten Marsch für das Leben in Berlin-Mitte gibt es dann. Und ebenfalls einen Rückblick auf den Protest gegen das geplante Atommüllendlager im französischen Buer. 1500 Menschen haben sich daran am vergangenen Samstag beteiligt. Und schließlich nochmal ein Ausblick auf kommenden Samstag in Freiburg zum Tag der Lebensmittelrettung, der auf dem Platz der alten Synagoge begangen wird. Hören wir mehr über Lebensmittelverschwendung, ihre Folgen für das Klima und das Konzept des Food Saving. In den USA leben und arbeiten Millionen von Menschen ohne legale Papiere, die einer zunehmenden antimigrantischen Hetze und restriktiven Maßnahmen ausgesetzt sind. Auf subnationalen Ebenen sind jedoch eine Reihe progressiver und integrativer Politiken entstanden, um die polizeiliche Migrationskontrolle einzuschränken und Abschiebungen zu verhindern. Diese sogenannten Sanctuary Policies stehen gerade, da die Trump-Administration mit dem Einsatz der Nationalgarde gegen MigrantInnen vorgeht, besonders im Fokus. Janika Kuge hat zu diesem Thema das Buch Bleiberecht jenseits des Nationalstaats verfasst und spricht heute Abend am Mittwoch um 19.30 Uhr im Jus Fritz, in der Jus Fritz Buchhandlung darüber, wie solche Policies entstehen und Bestand haben können, welchen politischen Gegenwind sie auszulösen vermögen und darüber hinaus auch über Auswirkungen auf rechtliche und gesellschaftliche Debatten um Bevölkerungs- und Migrationspolitik. Und wir haben mit Janika vorab gesprochen.
Es geht um Sanctuary Policies. Es ist schwierig auszusprechen. Vielleicht steigen wir direkt ein mit dem Thema des Buchs. Was sind Sanctuary Policies?
Genau, also das tatsächlich eben, die meisten verstehen erstmal Sanctuary, das ist falsch, es ist Sanctuary, das ist natürlich ein denkbar schweres Wort. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit den Solidarity Cities, die gibt es ja also in Europa schon auch an manchen Stellen und auch überall in der Welt ist so dieser Ansatz bekannt. Das kommt aber sozusagen ursprünglich eben aus den USA und geht eben auf die Sanctuary City Bewegung zurück, die in den 80er Jahren nach dem mittelamerikanischen Bürgerkriegen die Geflüchteten in den Städten gezielt aufgenommen haben und deren Abschiebung durch eben die damalige Reagan-Administration, also die Reagan-Präsidentschaft, eben versucht haben zu verhindern, indem sie die Geflüchteten in den Städten versteckt haben, also alle Institutionen geöffnet haben, Krankenhäuser, Schulen, aber auch Rechtsberatungsbüros und so weiter, teilweise auch aktive Fluchthilfe geleistet haben. Also es gab auch Gruppen, die Grenzzäune aufgeschnitten haben und die Leute durchgelassen haben und so weiter. Und das Ganze hat sich so ein bisschen konkretisiert, indem halt viele Städte tatsächlich offiziell Policies, also Verordnungen aufgeschrieben haben, in denen drinne steht, dass niemand aufgrund seines fehlenden Rechtsstatus, also als irgendwie illegal Geflüchteter, ne, also undokumentiert sozusagen, als Sicherheitsrisiko gelten soll und stattdessen eben diesen Menschen ein de facto Bleiberecht eingeräumt werden soll, indem sie zum Beispiel nicht an die Behörden vermittelt werden, an die Abschiebebehörden. Das Ganze existiert tatsächlich seit den 80ern, hat sich in den 90ern nochmal mit einer großen Welle. Einige Städte haben sich da dazu erklärt. Die erste war damals San Francisco, aber auch Los Angeles hat mitgemacht, Madison und also ganz viele Städte, New York und so weiter. Und jetzt unter Trump und also in der ersten Administration 2016 bis 2020 und dann eben seit jetzt wieder gibt es nicht nur Städte, sondern auch Counties, also Landkreise, Firmencampusse, also ne, Firmengebiete, Unis und so weiter oder auch ganze Staaten wie Kalifornien, New York, Rhode Island und Chicago ist keine Stadt. Na, Illinois zum Beispiel, die halt sich Gesetze gegeben haben, Washington, die sich Gesetze gegeben haben, um eben gezielt Menschen vor der Abschiebung zu schützen, sofern sie unauffällig bleiben.
Das ist quasi so ein föderaler Widerstand gegen Bundesgesetzgebungen.
Genau, also es sind tatsächlich nicht nur irgendwelche lokalen Gruppen, die halt Rechtshilfe oder sonstige Dienstleistungen anbieten, sondern tatsächlich Städte und Staaten, die sogar richtige Gesetze implementieren, in denen drinne steht, dass eben Menschen aufgrund ihres fehlenden Rechtsstatus noch überhaupt keine Sicherheitsbedrohung darstellen, sondern im Gegenteil eben Teil der Gemeinschaft sind und auch bleiben sollen können und arbeiten sollen können. Und das ist eben total faszinierend, dass dieser Widerstand, der ist sehr effektiv. Also es führt eben dazu, dass viele Menschen an vielen Orten aktiv eben in Gemeinschaften einbezogen werden und de facto eben Abschiebungen vor Eis eben auch verhindert werden.
Die aktuelle Trump-Regierung mit den verschärften Migrationsbestimmungen ist jetzt aktiv dabei, diese Praktiken zu torpedieren. Ist das das, was du in deinem Buch behandelst, oder ist es nochmal quasi nochmal eine aktuelle Entwicklung, die darüber hinausgeht? Oder?
Ich würde sagen, das ist eigentlich genau das Gleiche, was in der ersten Trump-Administration passiert ist, also 2016 bis 2020, wo ich eben meine Untersuchung gemacht habe. Ich würde sagen, dass sich die Grammatik verändert hat ein Stück weit, dass halt Trump den Staat viel mehr als Waffe einsetzt, um eben tatsächlich Razzien, also viel öffentlichkeitswirksamer durchzusetzen, um eben politische GegnerInnen gezielt zu attackieren. Aber unterm Strich ist das dasselbe Vorgehen wie auch in der ersten Administration, wie tatsächlich aber auch Bush und auch Biden haben auch eine ähnliche Abschiebepolitik gefahren, allerdings nicht mit, so deutlich mit Razzien. Und auch so stark eben gegen Menschen ganz generell, die einen undokumentierten Status hatten. Biden und Obama haben vor allen Dingen Kriminelle, in Anführungsstrichen, Geflüchtete abgeschoben oder die vor allen Dingen attackiert, während bei Trump im Prinzip jede Person unter Verdacht steht. Das ist aber generell schon immer so. Das ist auch ein Gerichtsspruch, der seit den 1970er Jahren sagen, alle Menschen, die irgendwie mexikanisch aussehen, in Anführungsstrichen, dürfen kontrolliert werden. Das ist tatsächlich seit den 70er Jahren halt einfach mehr oder weniger ein Gerichtsspruch, der halt gesetzesmäßig gilt. Allerdings würde ich sagen, dass die Administration jetzt das sehr stark auf die Spitze treibt. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Die Katharina Stein, die dazukommt, die ist Juristin, die auch einen starken US-Schwerpunkt hat. Und wir werden auch über die aktuellen Entwicklungen reden, aber vor allen Dingen eben auch, und das ist ganz zentral zurzeit, über die sehr effektiven Widerstände, die nicht nur also grassroots-mäßig eben entstehen, sondern tatsächlich auch auf vielen Regierungsebenen jenseits des Nationalstaats hervorgebracht werden, immer wieder, und einfach auch sehr starke, effektive Gegenstimmen bilden zu dem antimigrantischen, also zu dem hasserfüllten Regieren, was halt die Trump-Administration gerade so macht. Und das, finde ich, das muss gerade jetzt vor allen Dingen sehr stark betont werden, dass es eben nicht nur Repressionen gibt, sondern sehr mutigen, beherzten und auch sehr institutionell getragenen Widerstand.
Du hast jetzt viel zu den USA geforscht und aber auch so im Eingang unseres Gesprächs schon mal gedroppt, dass es diese Praktiken auch im deutschen Föderalismus gibt. Was wären denn jetzt zum Beispiel so Möglichkeiten für uns hier, wo wir ja auch mit einer Verschärfung der Asylpolitik zu kämpfen haben. Und
das ist eben das super Spannende, was ich in dem Buch auch rausgefunden habe, oder eins der zentralen Findings, ist, in den USA ist Migration ganz anders bewertet. Das ist ein Einwanderungsstaat, der sehr stark positiv, auch bis heute sind 79% der Bevölkerung davon überzeugt, dass Migration einen positiven Effekt hat, während in Deutschland tatsächlich das mehr oder weniger umgekehrt ist leider, sondern knapp 75% der Bevölkerung bewerten Migration als bedrohlich oder negativ, was natürlich einfach auch zeigt, wie Politiken, widerständige Politiken haben hier einen ganz anderen Stand. Dazu kommt, dass der Föderalismus ganz anders organisiert ist. Allerdings gibt es halt natürlich auch hier Widerstände, die wichtig zu betonen sind, zum Beispiel eben den Krankenschein, den anonymen Krankenschein, der eben effektiv dafür sorgt, dass Menschen Zugänge erhalten, die sonst keine kriegen würden. Und dann gibt es natürlich sehr viel NGOs oder sonst die organisierten Grassroots-Widerstand, der halt Zugänge ermöglicht, wo sonst keine da sind, oder auch Abschiebungen verhindert. Allerdings ist hier der Widerstand schon sehr viel prekärer, muss man sagen. Und ich würde sogar sagen, dass halt die antimigrantische Politik hier von einer sehr breiten Bevölkerung auch getragen wird, was in den USA tatsächlich nicht der Fall ist. Das merkt man, dass halt die Zustimmungsraten für Trumps Migrationspolitik sehr stark in den Keller gerutscht sind, was ja auch irgendwie positiv zu bewerten ist. Allerdings, also auch hier gibt es natürlich tolle Projekte und so weiter, das will ich damit gar nicht sagen. Allerdings kommt eben nicht nur Quatsch und Blödsinn aus den USA, sondern auch wirklich sehr bewundernswerte und vielleicht auch Vorbildprojekte, die wir uns eben heute Abend anschauen können oder wollen heute Abend. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, würde mich sehr freuen.
Vielleicht, also dadurch, dass wir jetzt leider schon fast am Ende der Sendung angelangt sind, nehme ich jetzt so mit, so pro-migrantische Propaganda ist vielleicht auch einfach wichtig, um Menschen zu zeigen, dass Migration einfach ein Riesenschatz ist und der in den USA wertgeschätzt wird und auf...
Absolut. Der Bürgermeister von Boston hat sich 2017 hingestellt und hat gesagt, ich verstecke die Leute in meinem Büro, sollen die doch halt mal sich hier reintrauen. Der Bürgermeister von Boston. Der Bürgermeister, Kandidat im Moment, Soran Mamdani in New York und so weiter. Es gibt so viele einfach auch positive Figuren, die Migration aktiv als was Positives aussprechen. Und hier, ehrlich gesagt, guckt man und findet im Wesentlichen nichts. Also, dass Migration entweder ausgeschwiegen oder halt super repressiv behandelt wird. Und ich würde sagen, da muss man einfach aktiv, diskursiv dagegen wirken. Und ich hoffe, dass das mein Buch auch so ein bisschen zeigt, wie stark in den USA einfach auch, wie etabliert, wie institutionalisiert die Widerstände auch sind. Klar ist das alles sehr prekär und bedroht im Moment, aber ich finde, gerade in diesen Zeiten braucht man auch manchmal so eine Art Lichtschein am Horizont, um irgendwie zu sehen, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, auch innerhalb eines Nationalstaats, wie wir ihn nun mal haben, mit Migration positiv, progressiv umzugehen.
Das war Jannika Kuge zu ihrem Buch Bleiberecht jenseits des Nationalstaats. Sie stellt das Buch am heutigen Mittwochabend in Freiburg vor, und zwar um 19.30 Uhr in der Jos-Fritz-Buchhandlung in der Wilhelmstraße 13. Vom 26. bis 28. September findet in Berlin im Mehringhof der profeministische Kongress statt. Zu Männlichkeiten, Übermännlichkeiten gegen das Patriarchat. Im Folgenden hört ihr ein Interview mit Tom und Janko von der Organisation. Cis-Männer organisieren sich profeministisch. Was bedeutet das?
Zuerst vielleicht mal, könnt ihr euch vorstellen, wer ihr seid und wer ihr auch als Orga-Gruppe seid?
Ja, ich kann gerne mal anfangen. Wir sind tatsächlich eine relativ kleine Orga-Gruppe aus Cis-Typen, aus so unterschiedlichen Kontexten, aktivistisch, Akademie und so Privatpersonen, die sich so vor ungefähr einem Jahr zusammengefunden haben und genau einfach mit dieser Idee gekommen sind. Und ja, so ist es seitdem auch geblieben und haben jetzt diesen Kongress auf die Beine gestellt.
Genau, und um da vielleicht nochmal zu ergänzen, einige von uns sind angebunden noch an anderen Gruppen oder Projekten, also unter anderem das Boykott-Magazin oder Profemil 3.0. Das ist eine profeministische Gruppe in Berlin und Verlag Immergrün.
Und Immergrün, das ist ein Verlag, gell?
Genau.
Ja, ja, interessant. Und Einzelpersonen auch, habt ihr doch geschrieben.
Sind genau, auch aktivistische, dabei. Akademische Einzelpersonen.
Und wie viel seid ihr ungefähr so in der Orga-Gruppe?
Wir sind zu fünft.
Ah ja. Ja, was ist ein profeministischer Kongress?
Ja, was ein profimusischer Kongress. Genau, glaube ich, ein Treffen oder ein ganzes Wochenende. Dieses Wochenende, was wir dafür nehmen wollen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen und Diskurse rund um Männlichkeit, Männlichkeiten und Feminismus zusammenzubringen. In Workshops, in Vorträgen, in Diskussionsveranstaltungen und in einen Raum zu bringen, eben zu schauen, was ist alles da, was schwirrt schon seit so 5 Jahren rum zu dem Thema in der linken und feministischen Szene und wie können wir da auch ein bisschen weiterdenken? Das ist so der Gedanke dahinter.
Genau, und profeministisch haben wir das genannt, um damit ein bisschen so diesen Art Spagat zu beschreiben zwischen individuelle Verantwortungsübernahme als Privilegienträger im Patriarchat und aber auch die Orientierung an feministischer Theorie, dass es nämlich ein Herrschaftssystem ist, wo wir individuell gar nicht rauskommen, sondern nur kollektiv und gesellschaftlich.
Und wen sprecht ihr an mit dem Kongress? Was wollt ihr, wer soll kommen?
Also vorrangig möchten wir schon natürlich Cis-Männer ansprechen, weil wir einerseits sehen, dass wir als Cis-Männer mehr auch in der Verantwortung stehen, ein Verhältnis zu dem Gewaltverhältnis Patriarchat zu entwickeln, und zwar ein negatives Verhältnis dazu und innerhalb dessen Verantwortung übernehmen. Aber darüber hinaus ist der Kongress für alle Gender offen und möchten halt mit den verschiedensten Leuten, die die verschiedensten Hintergründe haben, ins Gespräch kommen. Darüber, wie die Rolle von jetzt vorrangig Cis-Männern im Kampf gegen das Patriarchat aussehen kann.
Die Debatte um antipatriarchale Zusammenhänge, also auch von Cis-Männern, diese Debatte ist ja wieder ziemlich aufgeflammt. Was kriegt ihr denn da mit? Wie stark ist die denn gerade?
Genau, ich glaube, es ist gerade wieder viel los. Es wurden in letzter Zeit relativ viele Bücher veröffentlicht zu dem Thema, zumindest in den letzten Jahren. Und die Debatte ist auf jeden Fall da und die wollen wir zusammenbringen. Aber wir wollen auch so ein bisschen schauen, dass wir nicht nur auf dieses, wie geht es eigentlich Männern im Patriarchat schauen wollen, wie leiden Männer unter dem Patriarchat, sondern wir wollen das echte Gewaltverhältnis Patriarchat und Herrschaftsverhältnis anschauen und schauen, wie es da Wege rausgibt.
Ja. Und zuletzt ist ja so richtig hochgeflammt ist ja die Debatte hinsichtlich des Verrats innerhalb auch von Antifa-Zusammenhängen, woraus sich unter anderem auch ProFem 030 gegründet hat, also nach den Vorfällen auf dem Festival Monis Rache. Und dann gab es dann auch die Geschichte mit Domhöfer im Antifa-Ostfall. Ja. Und unsere Hoffnung und unser Wunsch ist ein bisschen auch mit dem Kongress halt auch zu einer Verstetigung dieser Debatte beizutragen, weil oftmals ist es so, es kommt zu Vorfällen, dann ist das Thema mal für ein halbes Jahr, bestenfalls für ein Jahr on top und bricht dann aber auch wieder weg. Und uns geht es auch um eine Verstetigung dessen.
Ja, und vielleicht noch als ein Punkt dran, ich habe das Gefühl, das Thema viel von rechts gesetzt wird, also masculinistische Influencerin mit Männlichkeit wird viel von rechts beworben und eine neue Definition von oder so eine Rückkehr betreffenden Männlichkeitsbilder und so der Mann. Und dem wollen wir auch linke Auseinandersetzungen entgegenwirken und ja, irgendwie, ja.
Also verstehe ich das richtig, ihr habt so eine Art Vision auch von Vernetzung von Debatten auf antipatriarchalen Debatten aufgreifen, weitertragen und so eine Art Bewegung ins Leben zu rufen und auch mit Praxis und Solidarität?
Bewegung hört sich jetzt erstmal ganz schön groß an. Ja. Da sehen wir erstmal noch keine Ansätze. So, und es war auch schon zu früheren Zeiten so, wo die Debatte mal intensiver geführt worden ist, dass schon auch immer wieder betont worden ist, von Bewegung kann man gar nicht sprechen. Gerade weil sie sich in Bezug setzt auf feministische Bewegung, wo man durchaus von Bewegung sprechen kann. Dazu sind die cis-männlichen, profeministischen Menschen einfach zu wenig und zu zersplittert. Aber natürlich müssen wir ins Gespräch kommen. Natürlich müssen wir uns vernetzen und organisieren und auch nochmal versuchen, die verschiedensten Kämpfe ineinander greifen. Also dass jetzt, weil ich das genannt hatte, Antifaschismus immer auch feministisch bzw. profeministisch sein muss.
Vielleicht wird es nochmal
genau wie andersrum.
Ja, vielleicht wird es nochmal deutlicher, wenn wir ins Programm gucken. Ihr habt auch ein ziemlich großes Programm. Da geht es um Männlichkeitskritik im Crashkurs und um Caring Masculinities. Also könnt ihr da nochmal zur Auswahl von eurem Programm was sagen, die Inhalte, dass es so nochmal plastischer wird?
Na, ich glaube, diese Auswahl vom Programm war ein längerer Prozess, den wir versucht haben. Wenn man sich das Programm durchknallt, fällt, glaube ich, auch das Thema Gewalt, patriarchale Gewalt sehr im Fokus steht. Und das finden wir auch wichtig. Und ansonsten haben wir halt versucht, so breit wie möglich zu streuen und haben in diesem Crashkurs für Leute, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit den ganzen Themen auseinandergesetzt haben und haben versucht, an anderer Stelle auch irgendwie weiterzukommen, neue Perspektiven, wie zum Beispiel eine Veranstaltung zu Migrantlichkeiten, also migrantische Perspektiven auf den Männlichkeitsdiskurs mit einzubringen oder dann auch Podiumsdiskussionen zu haben zu Männerorganisierung oder Männergruppen, auch weiterzukommen. Wir hatten immer im Hintergrund oder versuchen es auch, Veranstaltungen zu nehmen, aus denen heraus auch eine profeministische Praxis entstehen kann. Also dass wir nicht nur reden, Diskurs, und sondern schauen, dass wir irgendwie in eine Handlung kommen und da auch zu den Erwartungen, wir glauben, dass eine Bewegung entsteht, aber hoffen schon, dass der Kongress ein Impuls oder ein Bezugspunkt sein kann, wo Leute sich kennengelernt haben, wo irgendwie zusammengekommen ist und wo neu das erdacht wurde und irgendwas in Bewegung kommt. Keine ganze Bewegung, aber so ein leichtes Anschieben vielleicht.
Und um da vielleicht nochmal zu ergänzen, also wie Tom schon gesagt hat, war es uns halt wichtig, für die verschiedensten Aspekte von Männerforschung, Männerkritik und profeministischer Praxis zusammenzubringen, um das abzubilden. Ein Gedanke, den wir dahinter halt auch hatten, ist, dass es uns wichtig war, dass es halt kein, ich nenne es jetzt mal Befindlichkeitskongress wird, wo wir halt nochmal drauf gucken oder was passieren kann, dass dann bei cis-männlicher Organisierung man schlussendlich dann doch bei den eigenen Gefühlen landet und wie hart als Mann das ist, im Patriarchat zu leben, sondern dass die Perspektive schon klar ist, die patriarchale Gewalt, die hauptsächlich von cis-Männern ausgeht.
Und entwickelt ihr auch Praxiskonzepte? Ist das geplant?
Na, wir verweisen halt auf die praktischen Beispiele, die es halt gibt. Also so wie gerade schon gesagt worden ist, gibt es halt einmal diesen theoretischen Teil, wie können Männergruppen überhaupt funktionieren, sodass sie sich an einer feministischen bzw. profeministischen Theorie messen lassen können und gehen dann aber mit dem Format Männergruppen Blitzdating schon auch nochmal dorthin, dass wir zeigen, die Gruppen bestehen bereits, die sind offen, da kann man mitmachen, das sind Ansätze und sind natürlich aber auch gespannt, weil wir rechnen schon auch mit einigen Leuten, die kommen werden, welche praktischen Beispiele die Teilnehmenden mitbringen werden und was sich aus den Diskussionen miteinander ergibt.
Habt ihr auch Kontakt zu antipatriarchalen Männergruppen so aus den 90ern und 2000er Jahren, die es auch mal gab?
Haben wir Kontakt? Unter anderem ist die Idee des Kongresses auch aus den verschiedensten Formaten, also Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen, die es so immer wieder mal gibt, auch entstanden. Und wir haben tatsächlich innerhalb des Orga-Kreises auch jemand, der schon seit Jahrzehnten, ich will ihn nicht älter machen, als er ist, aber schon sehr lange dabei ist.
Ah ja. Okay, ja, das gibt jetzt schon mal einen Einblick, glaube ich. Und mit wie vielen Menschen rechnet ihr denn? Weil du auch gesagt hast, das kommen einige.
Also wir kochen für 200.
Ah ja, aber was ich rechnet mit 200, habe ich gehört, genau. Und was ich auch verstanden habe, ist, dass es auch darum geht, die Strukturen anzugreifen, also zu diskutieren und anzugreifen und nicht ausschließlich die individuelle Ebene, aber wahrscheinlich, das spielt ja einander. Und ich bin sehr gespannt, auch vielleicht im Nachhinein noch von euch zu hören, wenn ihr mit der Auswertung soweit seid. Ich danke jedenfalls total für das Gespräch und wenn ihr noch was sagen möchtet, gerne noch.
Ja, danke auch. Genau, kommt zum Kongress. Ich glaube, es wird nur besser, je mehr Leute kommen und je mehr Perspektiven wir haben.
Genau, wenn ihr nicht kommen könnt, schaut euch gerne in eurer Stadt um, welche bestehenden Gruppen es gibt. Messt es, diese Gruppen und was da drinnen verhandelt wird, hier feministischer Theorie und inwiefern sie damit übereinstimmt und verweigert die Männerkumpanei.
Das ist eigentlich ein super Schlusssatz, aber meine Schlussfrage ist, wie ist es nochmal mit Barrieren? Habt ihr die mitgedacht?
Wir haben die mitgedacht und wir können bei einigen drauf eingehen und in vielerlei Hinsicht auch nicht. Also wir haben zum Beispiel keine Verdolmetschung für gehörlose Menschen, Es gibt aber für rollstuhlfahrende Menschen gibt es einen Fahrstuhl und ein Telefon, wo sie uns kontaktieren können, damit der stattfindet. Wir achten darauf, dass es Räume gibt, wo man sich auch zurückziehen kann, wenn man aufgrund von vielen Menschen und Stress zu Überforderungen neigt.
Genau, wer Care-Verantwortung übernehmen muss. Wir haben auch, bieten auch Kinderbetreuung an über das ganze Wochenende, die kostenlos genau, zur Verfügung steht.
Okay.
Genau, haben ein Awareness-Konzept und genau, tasten uns ein bisschen voran.
Vergangenen Samstag am 20. September fand in Berlin Mitte der sogenannte Marsch für das Leben statt. Eine Veranstaltung, die nun schon seit vielen Jahren stattfindet, aus rechten und fundamentalistisch-religiösen Kreisen. Und ebenfalls seit vielen Jahren organisiert das What the Fuck-Bündnis Widerstand dagegen. Wir haben ein Gespräch darüber geführt.
Ella, du bist vom What the Fuck-Bündnis und dazu sage ich jetzt gerade nochmal, dass es jedes Jahr in Berlin den sogenannten Marsch für das Leben gibt. Eine der größten öffentlichen Veranstaltungen der selbsternannten Lebensschutzbewegung, sogenannten, genau. Dieser Marsch ist eine Allianz erzkonservativer und extrem rechter Kräfte. Und jedes Jahr gibt es Widerstand, und da kommst du ins Spiel, jedes Jahr gibt es Widerstand und Protest von feministischer Seite dazu. Speziell auch vom What the Fuck-Bündnis. Diesmal fand er am letzten Wochenende, am 20. September in Berlin statt. Ja, dazu möchte ich jetzt mit dir sprechen. Grüß dich nochmal.
Hallo.
Und bevor wir einsteigen, würdest du dich mal kurz vorstellen und auch euer Bündnis, dass alle auf dem Stand sind?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Ella, wie schon gesagt, und ich bin die Pressesprecherin des What the Fuck-Bündnisses. Wir sind ein antifaschistisches und queerfeministisches Bündnis in Berlin, bestehend aus Gruppen und Einzelpersonen und organisieren so circa seit 15 Jahren Proteste gegen den sogenannten Marsch für das Leben. Natürlich immer in verschiedener Personenkonstellation, aber sozusagen, dass diese Proteste aus diesem Kreis heraus organisiert werden, das ist schon seit 15 Jahren der Fall.
Und berichtest du uns von dem letzten Wochenende, was stattgefunden hat und wie es war?
Ja, sehr gerne. Also was man auf jeden Fall vorne anstellen kann, ist, dass es noch nie so wenig Fundis waren. Also das war der 21. Marsch für das Leben in Berlin. Und es gab noch nie so wenig christliche Fundamentalistinnen, Abtreibungsgegnerinnen auf diesem Marsch. Das freut uns natürlich. Wir haben eben auch noch so einen Artikel von der Vorsitzenden des Bundesverbands Lebensrecht, der das jedes Jahr organisiert, gelesen. Und sie ist auch enttäuscht und meckert da so ein bisschen rum, dass die Leute ja nur noch den Livestream gucken und zu Hause bleiben. Also das freut uns dann natürlich. Gleichzeitig haben wir dieses Jahr nochmal etwas beobachtet, was wir auch die letzten Jahre schon beobachten können, nämlich weniger TeilnehmerInnen, aber dafür umso mehr Rechte. Das heißt, dieses Jahr waren auch wieder Teilnehmer dabei, die wir eindeutig in die extremen Rechte auch einordnen. Das ist zum einen die Frauenorganisation Lucreta. Da sind so IB-Aktivisten, also identitäre Bewegung, Aktivistinnen auch dabei. Die haben auch auf Social Media viel dazu geschrieben. Die stehen auch anderen extrem rechten Kontexten nahe und waren zum Beispiel auch da. Genauso haben wir viele rechte Streamer dieses Jahr gehabt. Das hatten wir vorher noch nie. Das sind die gleichen, die wir auch so auf anderen Protesten kennen. Also wenn jetzt zum Beispiel hier Deutsche Jugend voran oder so durch Berlin oder Brandenburg läuft, dann sind die halt auch immer dabei. Und die haben wir jetzt das erste Mal auch beim Marsch für das Leben gesehen. Genauso wie zwei Teams von der Jungen Freiheit, was auch neu war. Also dass die Junge Freiheit immer etwas schreibt zum Marsch und sich damit solidarisiert, das kennen wir. Aber dass sie mit zwei Teams und Kamera und Mikrofon vor Ort sind, das war auch neu. Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, so die vermeintlichen LebensschützerInnen, welche Themen die dieses Jahr gesetzt haben oder so, da ist uns auch im Vorhinein in einem Aufruf schon aufgefallen, dass da wenig Inhaltliches passiert. Also früher ging es auch um Sterbehilfe, Pränataldiagnostik und solche Dinge. Dieses Jahr war das alles eher so ein Kulturkampf, in so Phrasen. Da ging es halt viel um Meinungsfreiheit, da ging es um Charlie Kirk. Es gab auch eine Schweigeminute zu Charlie Kirk. Es gibt immer eine Schweigeminute für die nicht geborenen in ihrer Sprache Kinder. Dieses Jahr gab es dann zusätzlich noch eine Schweigeminute für Charlie Kirk, was natürlich aus unserer Perspektive total schwierig ist, sage ich mal, weil erstmal ist es eine Person mit extrem rechten Inhalten. Da gibt es ja eine große Debatte jetzt drüber, aber ja, aus unserer Perspektive ist es ziemlich eindeutig. Außerdem habe ich jetzt auch nochmal ein Video gesehen, wo er halt in der Rede sagt, man würde ja Joe Biden loswerden, indem man ihn, also die Todesstrafe an ihm anwendet, wo man sich dann jetzt auch überlegen muss, was ist das für eine Lebensschutzbewegung, die sich halt auf solche Leute bezieht. Und das kennen wir schon von Trump, dass die Lebensschutzbewegung in Deutschland sich auch positiv auf Trump bezieht und der ja auch die Todesstrafe fordert. Und das sind so Sachen, wo man dann spätestens da merkt man, wie absurd das alles ist.
Ja, nee, faschistisch. Ja.
Ja.
Ich habe jetzt nochmal eine Nachfrage und also es ist schockierend, es schließt sich von selbst, aber ich habe noch eine Nachfrage, wer da war. Du hast jetzt Personen benannt, es waren auch welche von der CDU da, Mechthild Löhr zum Beispiel, aber ich wollte auch mal wissen, ob so jüngere Leute da waren.
Also wir sehen das jedes Jahr, dass da auch junge Leute sind. Im Verhältnis, würde ich auch sagen, hat es vielleicht ein bisschen zugenommen, weil es eben so der Marsch insgesamt kleiner geworden ist. Und zum Beispiel diese Lucreta-Leute sind halt auch eher jünger, würde ich sagen, und so Social-Media-affin. Gleichzeitig waren es halt auch wie immer sehr alte Leute und halt hauptsächlich Männer. Das ist halt auch sowas, was dann einem ist es ein bisschen absurd vorkommt. Genau, und bei diesen Lucreta-Leuten, wenn man da jetzt zum Beispiel auch auf die Kommentare in den Kommentarspalten guckt, so, die werden halt auch aus ihrer eigenen Bubble halt total sexistisch beleidigt und so. Und das sind halt auch die Männer, mit denen sie da halt laufen. Ne?
Und wie viele waren denn da, also von dem Marsch auf dem Marsch?
Weil du 2000.
Sagst, 2000. Mhm.
Ja, also die Alexandra Linda, die da die Bundesvorsitzende, hat irgendwas von, ich glaube, 3,5 bis 4 geschrieben. Aber wir hatten Leute drin, die zweimal geklickert haben und es waren 1.999 und am Ende sogar nur noch 1.700 Leute auf der Abschlusskundgebung.
Und was ich halt auch interessant finde, inwiefern ist es jetzt anders als in den Jahren davor? Du hast schon gesagt, wesentlich weniger und dafür viel rechte Prominenz quasi. Aber wie schätzt ihr das ein oder wie was für eine Auswertung habt ihr davon?
Genau, wir haben uns jetzt schon die letzten Jahre gefragt, was der Marsch eigentlich noch für eine Bedeutung hat, weil früher waren das halt 8.000 oder mehr. Es gab relativ wenig Protest. Es gab mal Jahre, wo wir mehr waren jetzt auch als in den letzten Jahren, aber ganz am Anfang war es auch schwer sozusagen für das Thema zu mobilisieren in der antifaschistischen Szene, weil es eben so ein sehr feministisches Thema ist und das sozusagen vor über 10 Jahren jetzt auch noch ein bisschen schwieriger war, sagen wir das mal, in der linksradikalen Szene irgendwie so ein bisschen dafür zu mobilisieren.
Ja, das ist hier auch so. Ne? Ja.
Mhm. Ja, das ist halt schade, aber es wird auch besser. Mhm. Und wir haben uns halt auch gefragt, was ist denn eigentlich das Relevante noch an diesem Marsch? Und ich glaube, das ist zum einen dieses Aussehen, was die nach außen haben. Das ist extrem harmlos aussieht. Sie haben halt diese Schilder, die haben dieses Corporate Design, alle tragen so hellgrün und sie wirken super harmlos. Und wir wollen halt weiterhin darauf aufmerksam machen, dass es das nicht ist, wer da konkret mitläuft, welche Themen da besprochen werden und wer sich da vernetzt. Weil das ist auch etwas, was wir gesamtgesellschaftlich sehen können. Ne? Also wenn wir hier irgendwie über die Brandmauer diskutieren, ob die steht oder nicht steht, ob es die jemals gab, können wir auf dem Marsch sehen, dass da die AfD neben der CDU mitläuft. Und das war noch nie ein Problem. Und das wird auch in Zukunft für die kein Problem sein. Und das ist halt etwas, was wir halt auf dem Marsch schon viele Jahre sehen und jetzt gesamtgesellschaftlich eben auch sehen können, beziehungsweise ein Auge drauf haben müssen. Und genau über den Marsch hinaus ist es auch so, dass da ja eine extrem große Vernetzung stattfindet. Also das hat man an der Kampagne gegen Brosius Gersdorf gesehen, welche Das kam ja auch sehr stark aus der vermeintlichen Lebensschutzbewegung, wo zum Beispiel auch Beatrix von Storch ja stark beteiligt war, die jetzt auch, also die immer auf dem Marsch auch mitläuft. Und da sind halt Netzwerke im Spiel, auch international und stark finanzierte Netzwerke, die dann eben wirklich auch bis in die USA reichen oder nach Südamerika und in ganz Europa eben vernetzt sind, die wirklich versuchen, Einfluss zu nehmen auf Gesetzgebung, auf Bildungspläne und das halt in einer Art und Weise, also in so einem Lobby, sag ich mal, mit so einer lobbyistischen Art, die wir schwer sozusagen, wo wir schwer was machen können. Wir können darüber informieren, aber es ist halt extrem bedrohlich und genau, wir recherchieren und informieren auch außerhalb des Marsches über diese Themen, aber der Marsch ist für uns halt auch einfach ein Punkt, an dem man das nochmal besprechen kann, der jedes Jahr da eben einfach stattfindet und an dem wir diese Themen dann auch nochmal bespielen können und Leuten irgendwie ja, darüber informieren können, was da eigentlich los ist.
Ja, und es ist ja auch so wichtig, da Präsenz zu zeigen und wirklich versuchen, was zu verhindern. Das habt ihr auch gemacht. Ich wollte dann nochmal nachfragen auf die Seite der Protestierenden. Wie viele wart ihr denn und wie war der Protest gestaltet?
Also wir hatten eine Kundgebung am Hauptbahnhof angemeldet, wo es Redebeiträge, Musik gab, wo man Schilder malen konnte und sich schon mal zusammenfinden konnte. Und wir rufen aber dann eben immer dazu auf, sich durch die Stadt zu bewegen und eben den Marsch zu stören. Dann gibt es noch das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Das sind auch eher so Initiativen, da laufen auch Parteien mit und die machen ihre Demo immer so in der Stadt, aber sozusagen getrennt vom Marsch und haben nicht so, möchten jetzt den Marsch nicht direkt stören, was uns dann eben zu wenig ist. Deshalb rufen sie halt eben zu diesen anderen Protesten auf. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung waren 1000 Leute. Wir denken, dass so 500 bei unserer Kundgebung waren, plus halt die Leute, die sich noch so dezentral durch die Stadt bewegt haben, was immer so ein bisschen schwer zu zählen ist. Es gab auf jeden Fall eine Blockade von ca. 150 Leuten. Da standen aber noch mal mindestens 50, 60 Leute drumherum, die Blockade eben auch unterstützt haben und gerufen haben und eben auch körperlich sozusagen auch im Weg standen, nur nicht saßen. Und die hat leider nicht so lange gehalten, weil die Polizei dann relativ zügig und auch nicht zimperlich geräumt hat. Aber es konnte trotzdem der Marsch verzögert werden. Und das sehen wir halt auch immer bei den Blockaden, die wir ja auch jedes Jahr sozusagen unterstützen, dass danach immer weniger Leute da sind als vorher. Also da sind halt auch Leute dabei, die dann schnell genervt sind und nach Hause gehen. Und das finden wir natürlich dann auch gut.
Ja, du, ich danke dir ganz herzlich für deinen Bericht und für deine Einschätzung. Und schön, dass du das Gespräch mit uns gemacht hast. Möchtest du noch was dazufügen?
Nee, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ja, vielleicht einfach an die Zuhörerinnen am Thema dranbleiben, informiert bleiben und immer gerne zu den Protesten kommen. Es gibt ja auch welche in Köln am gleichen Tag. Dieses Jahr war Zürich auch am gleichen Tag. Sonst gibt es aber auch noch in vielen anderen Städten Märsche für das Leben. Ich glaube, der nächste ist in München zum Beispiel.
Im ostfranzösischen Buer versammelten sich am 20. September über 1500 Personen, um gegen das geplante Endlager Sigeo und für den ehemaligen Bahnhof von Lümville zu demonstrieren.
Für mehrere Camps und ein vielfältiges Kulturprogramm waren über das Wochenende Menschen aus ganz Frankreich und den Anrainerstaaten ins Departement Meuse gereist. Die Hauptdemonstration Demo der Zukunft startete am frühen Nachmittag im 150-Seelendorf Mandre-en-Barrois bei strahlendem Sonnenschein, knatternden Hubschraubern und summenden Polizeidrohnen. Nach einem bunten Umzug mit Großpuppen, Samba-Bands und Blasmusik kam es zu einer Zwischenkundgebung am westlichen Ortsausgang. Ein von der Endlageragentur Andra gekauftes leerstehendes Gebäude wurde mit dem Spruch Andra will alles zerstören, verziert. Danach teilte sich die Demonstration etwa 3 Kilometer vor den Gebäuden der Endlageragentur. Während ein Großteil der Demonstrierenden sich auf die angemeldete Route in Richtung der Ortschaft Buer bewegte, betraten rund 300 Autonome die sogenannte Rote Zone, um sich dem oberirdischen Standort des Atommüllendlagers zu nähern. Wenige hundert Meter später kam es zur offenen Konfrontation mit den Polizeieinheiten. Ein mehrstündiges Hin und Her entwickelte sich, während der Gare à la Revanche-Block es versuchte, sich dem Endlagerstandort von Südosten her zu nähern. Die laut offiziellen Angaben 920 eingesetzten Polizisten verschossen eine große Anzahl an Tränengas und Blendschockgranaten. Dabei wurden mindestens zwei 300 PS Spezialfahrzeuge vom Typ Centaur eingesetzt, die die Granaten zum Teil über 200 Meter weit in die Menge schossen. Nur durch ein Wunder blieb es bei wenigen Verletzten auf Seiten der Demonstrierenden. Zumal die Gendarmerie auch blind in ein Waldstück schoss, in das einige Autonome vorgedrungen waren. Auch beim offiziellen Umzug roch es zeitweise nach CS-Gas. Nahe dem ehemaligen besetzten Wald Bois-le-Jus gab es leichtere Auseinandersetzungen. Die Demozüge endeten am frühen Abend ohne Festnahmen an ihrem Ausgangspunkt. Seit 1999 und dem Beginn der Niederlassung eines Atommülllabors an der Südmars war dies eine der größten Demonstrationen an dem als Endlager für den hochradioaktiven Abfall des französischen Atomstaats vorgesehenen Standort. Obwohl das Bauprojekt noch nicht genehmigt wurde, schreitet die Endlageragentur mit Begleitzahlungen, Repression und Enteignungsverfahren voran. Betroffen ist auch der ehemalige Bahnhof von Luméville, La Gare, auf dem in den letzten Jahren ein Hüttendorf errichtet wurde. In rund zwei Jahren soll nach Genehmigung des Bauvorhabens eine Castortrasse das verbarrikadierte Gelände durchqueren. Mit dem Camp Endloser September wird zu einer anhaltenden Besetzung aufgerufen. Über die Enteignungsprozeduren könnte Andra ab dem 11. Oktober auf das strategisch wichtige Gelände zugreifen. Das Bündnis Lagar verteidigen ruft dazu auf, den Widerstand in der Meuse zu unterstützen, sich zu solidarisieren und sich der Besetzung anzuschließen.
Am kommenden Samstag wird in Freiburg der Tag der Lebensmittelrettung begangen. Ab 12.30 Uhr findet auf dem Platz der Alten Synagoge eine Aktion statt, die von der Freiburger Ortsgruppe von Foodsaverinnen organisiert wird. Doch was verbirgt sich hinter dem Konzept von Foodsharing? Welche Folge hat Lebensmittelverschwendung auf das Klima? Und wie kann ich im Foodsharing aktiv werden? Auf diese und weitere Fragen weiß Olli von der Foodsharing-Ortsgruppe Freiburg antworten.
Eigentlich ist die Vision, dass es Foodsharing gar nicht braucht. Ja, es wird einfach viel zu viel Lebensmittel weggeschmissen. Und das hat massive Folgen für Umwelt und Klima. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund von Foodsharing, zu sagen, eigentlich gibt es da einfache Lösungen, was für Umwelt und Klima zu tun. Und es ist ein riesen Impact, den da das Thema Lebensmittelverschwendung einfach hat. Und da mehr Bewusstsein für zu schaffen, da politisch aktiv zu sein und aber auch ganz praktisch aktiv zu sein, indem wir einfach mit verschiedenen Betrieben kooperieren, die uns dann übrige Lebensmittel, für die sie gar keine andere Verwendung haben, abgeben, das dann auch einfach aktiv zu retten und auch damit wieder sozusagen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil das zeigt, es ist natürlich auch ein starkes Bild, diese Lebensmittel, die wir jeden Tag retten und dann irgendwie verteilen müssen, damit erreicht man ja auch schon viele Leute mit dem Thema.
Ihr schreibt, dass aktuell 145 Betriebe, Supermärkte, Restaurants, Veranstaltungen und so weiter mit euch kooperieren. Welche Erfahrungen macht ihr denn mit denen, beziehungsweise welche Erfahrungen macht ihr denn bei denen, die nicht mit euch kooperieren?
Also ich würde eigentlich sagen, es sind durchweg positive Erfahrungen, die wir machen. Die Betriebe haben ja meistens, also das ist eigentlich auch ein großer Teil von dem, warum Foodsharing so gut funktioniert, weil auch die Betriebe tatsächlich auch einen kleinen wirtschaftlichen Nutzen davon haben, dass sie mit uns kooperieren, weil sie Müllgebühren dadurch sparen, Entsorgungskosten. Und das ist nicht wenig für Lebensmittelbetriebe, ist deutlich teurer als jetzt für einen Privathaushalt. Und da gibt es natürlich einen finanziellen Anreiz und es gibt auch kooperierende Betriebe, die auch sagen, ja, also ich möchte halt einfach nur das Geld sparen, der Rest ist mir eigentlich egal, das sind aber die wenigsten, also es sind wirklich die wenigsten. Die meisten machen das, also es gibt ein paar wenige, die es auch Betriebe, die es aus Überzeugung machen, wo es einfach auch zum Konzept dazugehört, nachhaltig zu sein. Und natürlich auch viele, die das, also auch Betriebe, die das fürs eigene Marketing nutzen, ist ja dann auch okay oder ist ja auch fein, unterstützen wir auch gerne, wenn sie da in die Richtung was machen. Und grundsätzlich machen wir aber eigentlich die Erfahrung, dass vor allem die Mitarbeitenden vor Ort einfach total froh sind, weil immer auf dieser praktischen Ebene, sage ich jetzt mal, den Leuten oder den Mitarbeitenden immer das Herz blutet, wenn sie so viel Lebensmittel wegschmeißen wollen. Sie sind einfach total dankbar, dass wir kommen und da irgendwie so eine unkomplizierte, zuverlässige Lösung anbieten für das Problem, was halt unsere Lebensmittelindustrie und wie das ganze System funktioniert, das halt darauf ausgelegt ist, irgendwo auf Nachfrage zu reagieren und aber auch ein Überangebot zu haben und dadurch zwangsweise Ausschuss und Überschuss zu produzieren, irgendwie da eine Lösung dafür haben.
Und was ist bei den Betrieben, die nicht bei euch mitmachen? Was für Gründe werden da angegeben?
Also ich bin tatsächlich in diesem Thema mit den Betrieben gar nicht so wahnsinnig krass drin. Wir sind sehr, sehr ausdifferenziert und haben Verantwortung sehr, sehr gut verteilt mittlerweile in Freiburg. Also es gibt tatsächlich ein paar wenige Betriebe, die mit uns die Kooperation beendet haben, weil sie einfach keine Lebensmittel mehr wegschmeißen. Das sind wirklich ganz wenige, aber die gibt es tatsächlich. Also die dann irgendwie zum Beispiel Bäckereien die Lösung dafür gefunden haben, das alte Brot wieder klein zu mahlen und in den Teig am nächsten Tag wieder einzubacken. So. Und dann gibt es natürlich auch Lösungen, die irgendwie Betriebe, die vielleicht mal eine schlechte Erfahrung mit einzelnen Personen gemacht haben oder wo wir vielleicht irgendwie nicht gut reagiert haben. Und dann gibt es vor allem, also dann gibt es vor allem einfach noch ein paar größere Ketten auch, wo wir in Freiburg jetzt auch gar nicht direkt sozusagen verhandeln können, sondern wo dann die Verhandlungen über irgendwelche Leute im Foodsharing-Netzwerk mit der Zentrale laufen und die einfach nicht abgeschlossen sind oder die Ansprache läuft und noch Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Genau, aber es ist schon so, dass die Tendenz sehr, sehr steigend ist. Also gerade in den letzten 5 Jahren ist Foodsharing Freiburg massiv gewachsen. Also vor 10 Jahren, da war ich selber noch nicht aktiv, aber da kenne ich es von FreundInnen, die damals schon aktiv waren. Da war es noch so, dass alle, die bei Foodsharing aktiv waren, sich gegenseitig gekannt haben. Da war das wie so eine kleine Familie. Man hat sich dann irgendwie auf dem Platz abends auf dem Platz der alten Synagoge zwischen den Abholungen getroffen und noch gequatscht. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Ja, da ist der Überblick nicht mehr da. Bei so vielen Menschen, die einfach Abholung machen. Also es sind insgesamt 3000, die bei uns angemeldet sind auf der Plattform. Es sind aber über 400 Leute, die jede Woche Abholungen machen. Jeden Monat machen mindestens eine Abholung über 1000 Leute. Und dann gibt es halt Leute, die immer mal wieder eine Auszeit machen und dann wieder einsteigen oder nur ganz sporadisch einfach Zeit haben. Und da, so kommen wir dann auf diese 3000 Leute und da hat einfach niemand mehr den Überblick. Und genauso ist es mit den Betrieben. Ja.
Du hast vorher erwähnt, es bestünde ein Einfluss der Mittel zwischen Lebensmittelverschwendung und der zunehmenden Klimakrise. Magst du das erläutern? Wie genau, wo genau seht ihr da den Einfluss?
Also es ist tatsächlich so, dass allein Lebensmittelverschwendung und die Lebensmittel, die wir weltweit wegwerfen, das ist ungefähr ein Drittel weltweit von dem, was wir produzieren. In Deutschland sind es 11 Millionen Tonnen jedes Jahr, die Lebensmittel, die produziert werden, in der Tonne landen. Und diese Verschwendung ist für 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ne, um das mal in Relation zu setzen, der Verkehrssektor produziert in Deutschland ungefähr 20% der Treibhausgasemissionen und die Lebensmittelverschwendung produziert eben weltweit betrachtet 10%, das ist auch nochmal, um es in Relation zu setzen, viermal so viel als die komplette Luftfahrtindustrie. Und das sind einfach Zahlen, die krass sind. Die so, finde ich, im öffentlichen und im politischen Diskurs, wenn wir über Klimakrise sprechen, nicht so wirklich präsent sind. Auch allgemeines Thema Ernährung. Ja? Wir reden viel über Gebäudesanierung, über den Umstieg auf erneuerbare Energien. Wir reden über Elektroautos, über Mobilität und das sind alles wichtige Themen, das will ich gar nicht sagen, aber wir vergessen ein ganz wichtiges Thema, wenn wir über Klimapolitik sprechen und das ist Ernährung. Eine andere Zahl, auch 25% des gesamten weltweiten Süßwasserverbrauchs geht in Lebensmittel, die wir später wegschmeißen. Und das sind einfach Sachen, die wir uns in der heutigen Zeit mit dem Klimawandel, den wir einfach haben, aus unserer Sicht nicht leisten können und wo es eigentlich auch ohne jetzt, sage ich jetzt mal, ohne große Tech-Investitionen, ne, wir müssten nicht eine komplette Strominfrastruktur neu aufbauen, wir müssten nicht ein komplettes neues Mobilitätsnetz neu denken, müsste doch eigentlich da was möglich sein, da einfach Treibhausgase und Ressourcen einzusparen. Und da wollen wir drauf aufmerksam machen. Genau. Also es gibt auch eine Berechnung zum Beispiel von so einem Think Tank, da ist Project Drawdown. Da kann man die berechnen, so in welchen Sektoren wie viel Einsparpotenzial an CO2 ist. Und da gibt es eine ganz tolle Grafik, wo man sieht, dass Ernährung, also die Umstellung unserer Ernährungsweisen, das heißt auch eben in Richtung deutlich weniger Fleischkonsum. Da kann man eben auf dieses Thema klimafreundliche Ernährung und aber auch die Reduktion von Lebensmittelverschwendung, wenn wir das irgendwie angehen würden, das Thema, da gibt es ein doppelt so großes Einsparpotenzial an CO2-Emissionen, wie wenn wir die komplette, wie wenn wir komplett alle Verbrenner auf Elektroautos umstellen. So.
In Frankreich wurde es ja 2016 verboten, einwandfreie und nicht verkaufte Lebensmittel wegzuwerfen. Kannst du was über die Folgen dieses Verbots sagen? Und wäre das eurer Vorstellung nach ein erstrebenswerter Vorgang?
Genaue Zahlen habe ich jetzt da gerade nicht im Kopf. Ich habe im Kopf, dass es tatsächlich leicht zurückgegangen ist in Frankreich. Ist aber auch irgendwie, ja, ich habe nicht ganz die Zahlen und Informationen im Kopf. Und das ist definitiv auch was wir anstreben auf der politischen Ebene. Man muss aber auch dazu sagen, den wahnsinnig großen Impact wird es aus meiner Sicht nicht haben, da tatsächlich nur 7% von diesen 11 Millionen Tonnen, die ich gerade erwähnt habe, die jedes Jahr weggeschmissen werden im Handel, weggeschmissen werden. Also letzten Endes diese ganze Arbeit, die wir machen mit den Betrieben und wo jetzt auch so ein Gesetz darauf abzielen würde, das würde nur 7% der Gesamtmenge betreffen. Der Großteil geht, und das sind bis zu 60%, gehen in den Privathaushalten tatsächlich in die Tonne. Und da sehe ich auch, da hat auch das Mindesthaltbarkeitsdatum einen kleinen Effekt drauf, aber auch keinen großen, kann man aus Befragungen sehen, dass es wirklich in erster Linie eigentlich, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden zu Hause, in erster Linie sieht nicht gut aus, ich habe zu viel eingekauft, ich habe aus Versehen zu viel gekocht, alles Sachen, die man eigentlich sagen kann, kann man eigentlich planen oder sind eigentlich vermeidbar. Und ich glaube, da geht es eigentlich eher um so ein gesellschaftliches Thema, einen gesellschaftlichen Wandel, den es braucht, eben mehr Bezug zu unseren Lebensmitteln wieder zu bekommen, zu verstehen, was da überhaupt dahinter steckt, ne? Also wie viel Arbeit es ist, bis so eine Süßkartoffel im Supermarkt liegt. Das ist einfach vielen Menschen gar nicht bewusst, wie viel Wasser das braucht und was das an Transportwegen ist und so weiter und so fort. Das ist einfach nicht bewusst und da würde ich sagen, braucht es Investitionen, vor allem in Bildung. Da versuchen wir unseren Teil beizutragen mit unserer AG-Bildung, aber das braucht es auch viel breiter einfach. Ernährungsbildung ist aus unserer Sicht ein ganz großes Thema, müsste mehr gefördert werden und da sehen wir vor allem Veränderungspotenzial.
Du hast es erwähnt, das Konzept von Foodsharing ist verbreitet, aber es gibt es trotzdem nicht überall. Mhm. Welche Tipps habt ihr denn für Menschen, die vielleicht in ihrer Gemeinde, vielleicht in der ländlichen Region Foodsharing-Strukturen schaffen möchten?
Sich Leute suchen und dann einfach anfangen. Ich meine, in Freiburg hat es auch klein angefangen. Wir sind jetzt mittlerweile einen von den größten Bezirken in Deutschland. Wir retten ungefähr so viel wie Berlin, München, Köln. Die sind noch vor, sozusagen in der Gesamtmenge noch vor uns, aber es sind ja deutlich größere Städte. Und das ist in Freiburg einfach gewachsen über die Zeit, dadurch, dass es einfach Menschen gibt, die sich da dazu zusammengetan haben. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, der erste Schritt, wenn man jetzt irgendwie irgendwo einen Foodsharing-Bezirk aufbauen möchte. Man muss sich Leute suchen, mit denen man das gerne zusammen machen möchte. und dann klein anfangen mit einem Kooperationsbetrieb und vielleicht und was glaube ich für mich der wichtigste Punkt ist, was leider in doch mehr Bezirken schwierig ist, wie ich so mitbekomme über unser Netzwerk, einfach zu gucken, dass man ein gutes Zusammenarbeiten einfach hat und nicht so ein Konkurrenzding kommt. Es geht nicht um die Lebensmittel und es geht nicht darum, wer hat jetzt irgendwie die tollen Bio-Lebensmittel oder so in der Abholung. Darum darf es nicht gehen, ja, und da darf man nicht die Priorität drauflegen, sondern ich finde Foodsharing, das ist ein bisschen ein Problem, finde ich, von der Bewegung, muss aktivistischer werden. Darum stecke ich auch so viel Energie da rein oder stecken wir jetzt auch so viel Energie da rein, diese Aktion am 27.09. zu organisieren. Und da haben wir auch versucht, ganz Foodsharing Deutschland zu aktivieren. Das ist uns schon ganz gut gelungen. Es sind über 30 andere Städte, die auch mit uns jetzt mitmachen dieses Jahr. Das ist schon mal richtig gut, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Und man kann eben auch zu dem Thema aktiv sein, ohne dass man jetzt Kooperationsbetriebe hat letzten Endes. Ne? Das ist letzten Endes ein Thema, wo es auch einfach politischen Aktivismus braucht, aus meiner Sicht. Ja, da irgendwie auf das Thema aufmerksam zu machen, vielleicht tatsächlich ein Workshop-Angebot aufzubauen, das man an Kitas und Schulen bringt, mit Kommunalpolitik zu sprechen, auf die zuzugehen. Wir haben festgestellt, wenn wir da mit Menschen sprechen, das ist wirklich ein Thema, wo wir über Parteigrenzen weg Türen einrennen, weil irgendwie so diese Idee, hä, da werden Lebensmittel weggeschmissen, irgendwie völlig, also das ist irgendwie allen klar, dass es irgendwie blöd ist. So. Und da kann man wirklich eigentlich immer offene Türen einrennen und da ein Netzwerk aufzubauen, direkt zu gucken, dass man irgendwie Connections hat in, keine Ahnung, dörfliche Strukturen, wenn wir jetzt übers Land sprechen zum Beispiel, den lokalen Bürgerverein oder da den Gemeinderat. Das sind ja schon Netzwerke, die bestehen, die man nutzen kann, um da irgendwie auf das Thema aufmerksam zu machen und irgendwie da lokalpolitisch irgendwie was zu machen. Und ich finde schon, dass man da ohne jetzt groß in die große Bundespolitik und Strukturpolitik einzusteigen, zu dem Thema relativ viel machen kann, weil es doch einfach echt viel einfach um diesen gesellschaftlichen Wandel geht, den ich schon gesagt habe, und nicht die großen, also auch, ne, wir brauchen auch die MAD-Reform, wir brauchen mehr Ernährungsbildung, wir brauchen mehr Rechtssicherheit für Initiativen, die wie Foodsharing Lebensmittel retten. Wir sind ja da nicht die einzigen, es betrifft zum Beispiel auch die Tafeln, mit denen wir ja eng zusammenarbeiten. Aber man kann eben auch viel auf dieser kleinen Ebene machen und gesellschaftlichen Wandel anstoßen, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, so.
Kommen wir zum Schluss noch zu sprechen auf den Samstag, den 27. September 2025, denn ab 12.30 Uhr veranstaltet ihr, beziehungsweise begeht ihr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg den Tag der Lebensmittelrettung. Es ist noch was hin, aber kannst du jetzt schon sagen, was Interessierte dort erwarten wird?
Ja, sehr gerne. Also wir werden an dem 27.09. alle Lebensmittel ausstellen, die wir am Vortag gerettet haben im Stadtgebiet Freiburg. Dass man das einfach mal sieht, was das für Mengen sind. Und das ist ein Bild, das, denke ich, schon lohnenswert genug, sich das einmal anzugucken. Also letztes Jahr waren es 3,5 Tonnen. Wir haben das ja letztes Jahr schon mal gemacht. Und das sind krasse Bilder entstanden und waren krasse Eindrücke. Und schon allein das lohnt sich, das mal zu sehen mit eigenen Augen, was das für eine Menge ist. Um 12.30 Uhr wird die Versammlung dann eröffnet von der For Future Band. Die aktivistische Band machen Soul Funk von Fridays for Future. Die machen richtig gute Musik, sind richtig coole MusikerInnen, die das machen. Dann haben wir eine eigene kleine Foodsharing-Band, da werde ich auch mit am Start sein. Das ist eher so ein bisschen quatschmäßig, sage ich jetzt mal. Dann haben wir einfach ein paar Songs umgedichtet aufs Thema Lebensmittelverschwendung. Dazwischen drin gibt es Redebeiträge. Es wird verschiedene Infotische geben, wo man sich eben informieren kann, was man auch zu Hause tun kann. Und als grünen Abschluss, wir müssen die ganzen Lebensmittel ab 15 Uhr dann natürlich auch verteilt werden. Und parallel haben wir noch Brasilikum gewonnen, die auch noch mit am Start sind und uns da unterstützen, nochmal musikalisch. Genau, und stimmt, und zwischendrin um 13.30 Uhr gibt es noch eine kleine Tanzperformance. Es gibt auch Kinderprogramme mit ein bisschen mit Schminken und Obst-Gemüse-Schminken und Menschen in Obstkostümen. Und es wird einfach eine coole Aktion, glaube ich, die sich lohnt, mal kurz vorbeizukommen.
Eine Veranstaltung zum Tag der Lebensmittelrettung, diesen Samstag, den 27. September ab 12.30 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Das war zu diesem Thema Olli von der Foodsharing-Ortsgruppe Freiburg. Ihr hörtet das Gespräch hier in einer gekürzten Fassung. In voller Länge könnt ihr es auf rdl.de nachhören. Und damit endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hörtet die Ausgabe vom 24. September 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.